In dieser Podcast-Folge geht es um Apple und Mercedes. Es geht um ein Video, was in meinem Kanal 106.000 Aufrufe mittlerweile hat. Es geht um sehr wahrscheinlich den größten strategischen Unternehmensfehler, den ich gemacht habe in den letzten Jahren. Es geht um Würth, es geht um Sennebogen. Es geht um einen Tipp für Selbstständige und Unternehmer, was ihre Strategie angeht. Und es geht um einen Tipp, wie du viel schlagfertiger wirst, wie du in der Einwandbehandlung viel besser wirst und wie du als Verkäufer besser wirst. Aber dieser rhetorische Tipp, den ich da für dich habe, der passt auf alle Lebenslagen. So, wenn das für dich spannend klingt, dann hör dir diesen Podcast bis zum Ende an. Und jetzt eine Vorbemerkung. Ich bin dabei, die Vertriebsoffensive konzeptionell umzubauen. Mein Team hat gesagt, du musst ein paar Content-Blöcke rausnehmen und du musst neue reinpacken. Obwohl wir erst im November 2 Blöcke ausgetauscht haben. Ja, und jetzt kommen zur Vertriebsoffensive im September in Bonn und zur Vertriebsoffensive in Hamburg im November 3,5 neue Content-Blöcke. Der erste Block ist Trigger. Das heißt, wir Menschen reagieren auf bestimmte Trigger. Man muss bei uns einen Knopf drücken und dann reagieren wir darauf. Zum Beispiel der Knopf Verknappung. Also, du siehst das manchmal, du willst online ein Hotel buchen und dann wird dir angezeigt auf dem Buchungsportal, dass nur noch 2 Zimmer verfügbar sind. Oder dass in den letzten 24 Stunden 16 Zimmer gebucht wurden. Und es nur noch 18 Zimmer oder es gibt nur 18 Zimmer. So, das ist ein Trigger und wir reagieren darauf. Trigger laufen unterbewusst ab. 17 gibt es davon. Es ist wichtig, dass du als Verkäufer diese 17 kennst und weißt, wie du die bei deinen Kunden drückst. Und es ist wichtig, dass du als Konsument, als Kunde weißt, welchen Triggern du gerade erliegst. Weil wir denken ja immer, dass wir Kaufentscheidungen bewusst treffen. Das stimmt nicht, bei aller Liebe. Das ist in Wirklichkeit unter 1%, was wir bewusst machen. Der größte Teil, der allergrößte Teil ist unbewusst. Und die Trigger sind 17 Knöpfe im Unterbewusstsein. Also ein Block wird sich mit den Triggern beschäftigen in der Vertriebsoffensive. Dann werden wir einen Block haben zum Thema ein unwiderstehliches Angebot. Wie muss dein Angebot dargestellt werden, kommuniziert werden, dass der Kunde das unbedingt haben will. Der dritte Block ist Lead-Generierung oder Neukundengewinnung. Jetzt gerade in der Krise ist es extrem wichtig, dass wir immer genügend frisches Blut in unserem Organismus haben. Also, ich meine damit den Unternehmensorganismus und den Vertriebsorganismus. Und deshalb ist es so wichtig, dass du weißt, wie du an frische Kundenanfragen kommst. Und jetzt kommt 3,5. Ja, es gibt in der Vertriebsoffensive einen Block zum Thema Einwandbehandlung. Und den finde ich persönlich auch extrem gut. Der hat ein hohes Tempo, der ist total motivierend, der ist richtig, richtig geil. Und den werde ich jetzt erweitern. Und zwar gehe ich immer sehr schnell über das Thema Einwandbehandlung mit Fragen drüber hinweg. Ich selber nutze die Einwandbehandlung über Fragen extrem intensiv. Ich mache das permanent. Also es ist relativ einfach. Guck mal, ich frage jemanden, wo willst du denn hin? Ja, da will ich hin. Okay, wo kommst du denn her? Ja, ich komme daher. Wo stehst du denn jetzt? Jetzt stehe ich hier. Okay, wie lange hat es denn gedauert, von da, wo du herkommst, bis da, wo du heute stehst? Ja, das. Wann willst du denn da sein, wo du hin willst? Ja, ich will dann da sein. So, und jetzt stelle ich noch ein paar Fragen mehr. Und jetzt kommt der Kunde nicht mehr aus dieser Nummer raus. Nur noch ganz schwer. Weil die Grundlage für diese rhetorische Taktik ist, gegen meine Argumente kann sich der Kunde wehren. Gegen seine eigenen ist er machtlos. Und wenn du die richtige Fragestrategie hast, es geht nicht so sehr um die Frageform, die ist relativ einfach, sondern die richtige Strategie. Du musst die richtige Reihenfolge haben und dann die richtige Reihenfolge im Kopf des Kunden drücken. Wenn du das richtig machst, hat der Kunde keine Einwände mehr. Und wenn er welche hat, dann kannst du diese mit den Antworten des Kunden komplett widerlegen. Und das ist insbesondere, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, wenn du mit sehr analytischen Kunden zu tun hast, ist das extrem gut. Es ist schwer für den Kunden, aus der Kaufentscheidung sich rauszumogeln unter irgendwelchen Vor- und Einwänden, wenn du diese Vorgehensweise hast. Ja, Vertriebsoffensive, Bonn und Hamburg. Hol dir ein Ticket, vertriebsoffensive.de, da gibt's die Tickets. Und 2025, da gehen wir jetzt in die Planung. Was werden wir 2025 machen? Diese 3,5 neuen Content-Blöcke, die gucke ich mir jetzt 2 Veranstaltungen lang an. Einmal, um Gefühl dafür zu bekommen, für mich, das Feedback von meinem Team und das Feedback der Teilnehmer. Und danach entscheide ich dann, okay, behalten wir das bei, ändern wir das. Wobei ich, jetzt machen wir das Ganze, glaube ich, seit 12 Jahren. Ich glaube, im 13. Jahr möchte ich mal wieder was am Format ändern. Mein Plan ist, 2025 das vertriebsoffensive Format nochmal drastisch zu hinterfragen. So, egal, ob du schon mal auf einer Vertriebsoffensive warst und selbst wenn ich dieses Jahr war, es lohnt sich, nach Bonn und Hamburg zu kommen. Und wenn du noch nie da warst, verpasst du was. Wirklich. Es ist eine unfassbare Erfahrung. Alright, so, vertriebsoffensive.de. Und jetzt kommen wir zu einer Nachricht, nämlich Mercedes schmeißt Apple raus. Kein CarPlay auf allen Displays. Also, ne, Apple hat das CarPlay, dein iPhone verbindet sich sofort dann mit der Technik in deinem Auto und dann kannst du die Technik von deinem iPhone auf den Displays deines Autos nutzen. Jo, cool, mega. Apples Vision ist klar, CarPlay soll in Zukunft alle Displays im Auto übernehmen, vom Tacho bis zur Klimaanlage. Also Apple will dominieren. Das machen sie eh schon in vielen Märkten und die wollen das einfach weiter treiben. Das ist mega clever, das so zu machen. Okay, Mercedes macht da nicht mit. Der CEO von Mercedes sagt, nee. Keine Dominanz, keine Abhängigkeit. Wir wollen die digitale Erfahrung im Auto selbst gestalten und die Kontrolle darüber behalten. Und er sagt, nur so könne er den Kunden ein nahtloses Erlebnis bieten. Ja. Und das fängt beim Infotainment an und hört beim autonomen Fahren auf. Deshalb bei Mercedes das eigene Betriebssystem MBUX. Das heißt bestimmt auf Englisch MBUX, irgendwie so, ne? Und den riesigen Hyperscreen, der das halbe Cockpit einnimmt. Also ich selbst fahre einen Mercedes, der ist aber schon ein bisschen älter, der hat noch diese Technik gar nicht. Aber ich habe jetzt schon in mehreren Mercedes gesessen, die diese Technik haben und das ist wow, ist wirklich wow. So, also, klassisches CarPlay wird es bei Mercedes aber weiterhin geben. Schließlich nutzen das viele Kunden, aber eben nur auf dem Hauptbildschirm in der Mitte. Nicht alles. Spannend ist, dass Mercedes stattdessen eine engere Partnerschaft mit Google eingeht. Wieso Google? Digitale Karten und Navi. Also, bei Mercedes hat man erkannt, wie wichtig die Hoheit über die Displays ist. Es sind ja nicht die Displays, es ist ja das Infotainment, was dahinter steckt. Wer hier die Kontrolle abgibt, verliert den direkten Draht zum Kunden. Und das will sich Mercedes nicht nehmen lassen. So, das ist die Aussage jetzt von Mercedes. Das ist den Artikel, den ich gesehen habe. Und jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen rein. Mercedes muss aufpassen, dass es sich nicht abhängig macht von einem strategischen Partner, von einem Lieferanten, von einem Dienstleister. Mercedes muss die Kontrolle behalten. Und das ist etwas, was wir immer als Unternehmer und auch als Selbstständige im Auge behalten müssen. Wir müssen aufpassen, dass wir Kernkompetenzen nicht in fremde Hände geben. Was sind für mich Kernkompetenzen? Also, bei vielen ist es die Produktion. Also, wenn du ein produzierendes Unternehmen hast, dann musst du aufpassen, was von deiner Produktion gibst du wirklich ab und wo behältst du besser die Kontrolle. Als Dienstleister in meinem Business ist es Marketing und Verkauf. Du musst beides im Haus behalten. Fangen wir mal mit Verkauf an. Ich bekomme so oft die Nachricht auf Social Media, Dirk, kannst du eine Agentur empfehlen, die für mich Telefonakquise machen, die für mich meine Leads abtelefonieren, die für mich Nachverkauf machen bei meinen Kunden, die Kundenrückgewinnung machen, die schlimmer Kundenaktivierung machen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. Das ist nach meinem Qualitätsverständnis, kann das ein Dienstleister nicht. No way. Ich habe zwei Erfahrungswerte, die ich mit dir teile, gerne. Der erste Erfahrungswert ist, wie lange her? 10 Jahre. 10 Jahre. Ein Trainerkollege hat ein Callcenter trainiert, schon ganz lang. Und dieses Callcenter hat über 1000 Referenz-O-Töne auf der Webseite. Und er trainiert dieses Callcenter und er sagt, die sind richtig gut. Okay, jetzt habe ich einen Kunden, der macht pharmazeutische Entwicklungen als Dienstleister für die Pharmaindustrie. Er hat 1000 Leads. Diese 1000 Leads mussten telefonisch qualifiziert werden und im Idealfall terminiert werden. Der Kunde sagt, ich habe die Kapazitäten nicht, ich habe da auch keinen Bock drauf, ich will die nicht aufbauen, ich will hier in meinem Pharmabereich bleiben, ich will hier Forschung und so weiter machen. Okay, also, ohne Gewährleistung, ja, ich habe hier eins. So, dann hat er die 1000 Leads dahin gegeben, hat eine 5-stellige Summe überwiesen und am Ende, es ist ganz spannend, am Ende aus den 1000 Leads sind 4 Termine geworden. Aus den 4 Terminen ist ein Auftrag geworden. So, jetzt kann man sagen, ja, aber es ist hier zumindest ein Auftrag draus geworden. Und diese Aufträge sind, die haben in der Regel ein 6-stelliges Volumen. Ja, aber jetzt überleg doch mal, 996 Leads sind platt gemacht worden. Die sind durch. Ja, natürlich kann man da nochmal wieder anrufen. Aber was ist das für eine Quote? 4 Promille. Was ist das für eine Quote? Ich habe es nie wieder empfohlen. Und ich habe dem auch gesagt, ich kann keine Gewähr übernehmen. Ich habe gehört, die haben 1000 Referenzen. Mein Kollege hat trainiert. Ja, der Kollege ist gut. So, und es war ein Rohrkrepierer. Dann habe ich viele Jahre lang keinen mehr empfohlen. Und dann habe ich einen Kunden gehabt in meinem direkten Umfeld. Der war dann sogar später in der Jetstream. Der war ganz nah dran. Und der hat, der bietet diese Dienstleistung an. Und ich habe dann von einigen gehört, dass das gut funktioniert bei dem. Okay. Und ich habe den auch als kompetent wahrgenommen. Ja, und dann haben sich aber habe ich den aktiv empfohlen? Na, ich habe zumindest nicht gesagt, das funktioniert bei dem nicht. Naja, gut. Auf jeden Fall, so viele, die da Geld verbrannt haben, weil am Ende nichts passiert ist. So viele. Und das ist jetzt auch wirklich das allerletzte Mal, da habe ich wirklich draus gelernt. Und ich sage ganz klar, wenn du Vertrieb brauchst, dann musst du dir Vertrieb selbst aufbauen. Du musst die Substanz haben in deinem Unternehmen, dass du eine Vertriebsabteilung hast. Und die muss nach deinen Qualitätsstandards und deinem Standard an sich, muss die funktionieren. Keine Kompromisse. So. Das ist das erste. Sales, tu das nicht. bau dir eigene Vertriebler auf. Und wenn du nicht weißt, wie das geht, komm zu Systemvertrieb. Genau, Systemvertrieb ist das richtige Seminar. Da lernst du, wie du einen kompletten Vertrieb aufbaust. Und wenn du schon einen hast, aber denkst, naja, ich weiß nicht, ob das optimal ist, was sind denn Dirk-Standards? Dann komm zu Systemvertrieb und du lernst meine Standards kennen. Und dann kannst du vergleichen, wo sind meine Standards und wo sind deine. Dann kannst du das anpassen bei Bedarf. So, der zweite Bereich ist Marketing. Ich habe die letzten Jahre, also ich arbeite immer mit Dienstleistern, immer wieder, weil du dir so auch frisches Know-how ins Unternehmen holst, weil du so auch ein Feedback bekommst zu dem, was du da gerade machst. Das ist cool. Ich mache das regelmäßig in ganz vielen Bereichen. Manchmal buche ich einen Dienstleister für 4 Stunden. Manchmal buche ich ihn für einen Tag, manchmal für eine Woche, manchmal für mehrere Jahre oder für Projekte. So, und einer der größten strategischen Fehler war in den letzten Jahren, mein Marketing an einen Dienstleister mehr oder weniger exklusiv auszulagern. Und das ist ja auch die Grundlage, also nicht nur daraus, aber das ist auch die Grundlage für dieses Video, was ich gemacht habe, irgendwie 12 Tipps, auf die du achten musst, wenn du deinen Dienstleister oder deinen Partner, deine Agentur im Bereich Marketing auswählst. So, und mittlerweile hat dieses Video 106.000 Views. Ja, gibt's auch als Podcast-Folge, werden wir in den Shownotes verlinken. Ich weiß nicht, wie viele Downloads, habe ich nicht geguckt. Aber YouTube geht immer ganz schnell auf meinem Handy und habe ich gerade mal geschaut. 106.000, wow. So, Marketing, das gleiche Spiel. Ja, Marketing ist in meiner Wahrnehmung noch mal komplexer, weil sich permanent Dinge ändern, sich neue Möglichkeiten ergeben. Deutlich komplexer noch mal als Sales. Sales ist nicht so komplex. Ja. Deshalb natürlich arbeiten mit Marketingdienstleistern, logisch. Aber nicht mehrere Jahre, macht das im Idealfall projektbezogen. Das ist etwas, das, guck mal, du setzt ein Projekt, das hat einen Start- und ein Enddatum und da definiert man Ziele. Und wenn die Ziele erreicht werden, freuen sich alle, dann kann es ein neues Projekt geben. Wenn die Ziele nicht erreicht werden, dann geht man getrennte Wege. Und dann sucht man sich einen neuen Dienstleister. Und das ist auch gut so. Ich erlebe das, wo gibt's das? Das gibt es zum Beispiel im Krankenhausbusiness. Wenn ein Krankenhaus mit Dienstleistern arbeitet, und das machen alle, dann sind sie rechtlich gezwungen, ich glaube, alle 2 bis 3 Jahre ihren Bedarf neu auszuschreiben. Das ist eine Richtlinie in dem Markt. Alle 2 bis 3 Jahre. Und dann dürfen alle Anbieter wieder ein Angebot abgeben und dann wird wieder neu verglichen. Natürlich wollen die meisten bei ihrem alten Anbieter bleiben, weil das die wenigste Unruhe gibt und den wenigsten Aufwand. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass sich alle nochmal hinterfragen. Auch der aktuelle Anbieter muss sich hinterfragen. Also meine Empfehlung, projektbezogen, super Sache. Du suchst dir einen Dienstleister, zum Beispiel für ein Webinar. Du lässt dir von dem Dienstleister das Webinar bauen, du machst mit dem Dienstleister 5 Webinare zusammen und dann guckt ihr, wie sich die Zahlen entwickelt haben, aber dann endet das Projekt erstmal. So, und dann kann man wieder neu verhandeln und überlegen, ob man jetzt das Ganze verlängert oder ob man ein 2. Webinar auf den Weg bringt oder. Aber das ist wichtig, dass du das machst. Und das können wir jetzt gerade von Mercedes lernen, dass du dich nicht abhängig machst. Du musst als Unternehmer und Selbstständiger die Kontrolle über dein Business behalten. Siehe Mercedes. Und du musst Substanz aufbauen im eigenen Haus. Und du musst unabhängig bleiben. Viele Jahre her, ich glaube 2009, Finanzkrise. Boah, das hat ganz viele Unternehmen in Deutschland erwischt. Zu dem Zeitpunkt habe ich für einen großen mittelständischen Maschinenbaubetrieb als Trainer gearbeitet. In Süddeutschland stellen Bagger und Krane her und gehören zu einem der Marktführer. nicht der Marktführer, aber zu einem der Marktführer. Ist ein Familienbetrieb, kerngesund finanziell, und der Seniorchef ist in der Krise hingegangen und hat Aufträge rausgegeben. Wo alle sparen, ist der Seniorchef hingegangen und hat Großaufträge rausgegeben. Warum? Erstens, er konnte es. Er hatte die Liquidität. Zweitens, er hat so unfassbar günstige Preise verhandelt. Drittens, er weiß ja, was er braucht. Und er kann jetzt einkaufen und das in den nächsten 3-4 Jahren verbrauchen. Easy. Aber jetzt kommt der wichtigste Punkt und der Hauptgrund. Wenn er die Aufträge nicht platziert hätte bei seinen Lieferanten, dann wären die Lieferanten kaputt gegangen. Und wenn die Lieferanten kaputt gehen, dann hat er nicht mehr so viel Auswahl beim Einkaufen. Dann bilden sich die Großen. Und die Großen, mit denen brauchst du dann nicht mehr verhandeln. Die Großen dominieren dann. Großen dominieren. So, und das hat er clever gemacht. Er ist hingegangen und hat in der Krise die kleineren, die angeschlagenen Zulieferer nicht gekauft, nicht sich dran beteiligt. Da hatte er gar keine Lust zu, sondern große Aufträge platziert und direkt das Geld rübergeschoben, sodass die die Krise überstanden haben. Die waren ihm danach extrem dankbar. Die waren sehr loyal und es hat super gut funktioniert. Das ist auch nochmal wichtig zu beachten. Und das macht Mercedes wieder clever. Apple CarPlay, ja, machen wir im mittleren großen Display. Aber beim Armaturenbrett, da holen wir uns Google. Das ist clever. So, das ist der erste Tipp in diesem Podcast, dass du da einmal drüber nachdenkst, bist du unabhängig? Hast du die beiden Kernkompetenzen, wenn du Dienstleister bist, Marketing und Verkauf im eigenen Hause aufgebaut? Und wenn du Produzent bist, musst du sicherstellen, dass deine Produktion auch mehr oder weniger im eigenen Haus ist. Du musst die Kernkompetenz behalten. Okay. So, ein anderer Blickwinkel zu einem vergleichbaren Thema. Würth hat eine sehr spannende Strategie bei seinen Kunden, insbesondere Handwerkskunden. Sie wollen nämlich mit einem Regalsystem beim Kunden in die Werkstatt. Dort hat der Kunde dann alle Sachen, die er braucht, die er regelmäßig braucht, in einem Regalsystem. Und dieses Regalsystem wird von Würth dann in Form von einer Regalpflege immer wieder aufgefüllt. Also, der Vorteil für den Kunden: ich habe einfach immer alles da. Ich muss mich nicht um die Bestellungen kümmern. Geil. Und ich habe einen Hauptlieferanten und mit dem kann ich dann im Idealfall auch gute Konditionen aushandeln. Eine super Sache. Und das ist ja nicht die Kernkompetenz eines Handwerkbetriebes, dass er so gut ist im Einkauf. Und dass er vor jeder Bestellung 3 Lieferanten prüft. Dann gehen wir ja unter. Du konzentrierst dich auf deine Kernkompetenz. Okay, so, jetzt kommt der Verkäufer von Würth und der erklärt dem Handwerker: nimm unser Regalsystem und du hast all diese Vorteile. Ja, geil. Und jetzt gibt es, also wenn der Kunde jetzt kauft, super. Aber was ist, wenn der Kunde jetzt nicht kauft? Was ist, wenn der Kunde sagt, da mache ich mich aber abhängig. Nee, ich will schon mehrere Lieferanten haben. Was mache ich denn dann? So, und jetzt musst du als Verkäufer gut argumentieren können. Weil jetzt sind wir in der typischen Einwandbehandlung. Du sagst, nimm unser Regalsystem. Er sagt, ich will mich nicht abhängig machen. Und jetzt bist du dran. Okay, du bekommst hier nicht die Antwort. Sondern ich möchte dich auf eine Übung hinweisen. Eine Übung, die extrem wertvoll ist, wenn wir über Vor- und Einwandbehandlung sprechen. Ich habe diese Übung kennengelernt Mitte der 90er Jahre bei einer Trainerausbildung. Das ist eine klassische Argumentationsübung und du musst die machen, die ist richtig gut. Okay, wie funktioniert das? 2 stehen an einem Stehtisch und jetzt wird ein Thema genommen. Sagen wir mal, das Thema ist Todesstrafe. Boah, das ist schon ein emotionales Thema. Und der eine ist dafür und der andere ist dagegen. So, Jetzt kann sich jeder einen Moment vorbereiten, wie er seine Argumente präsentiert. Zwei Argumente und dann ist der andere dran. Okay, so, jetzt fängt der Erste an. A fängt an. Und A sagt, ich bin gegen eine Todesstrafe, weil erstens und weil zweitens. Und jetzt würde der andere, B, seine Argumente bringen. Darf er aber noch nicht. Weil jetzt muss er erstmal sicherstellen, dass er den anderen richtig verstanden hat. Er muss jetzt paraphrasieren, so heißt das. Habe ich dich richtig verstanden? Du bist gegen eine Todesstrafe, weil du sagst A. Und weil du sagst B. Und dann muss der andere sagen, ja, genau, genau, ja. So, wenn er das nicht sagt, wenn er sagt, nee, 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 das habe ich anders gemeint, nee, das ist nicht richtig, dann muss der das nochmal neu formulieren. Aber erst wenn der andere richtig zugehört hat und mit seinen eigenen Worten die beiden Punkte richtig wiedergegeben hat und sich der andere da wieder sieht, wiederfindet, dann darf der Zweite seine Argumente bringen. So, jetzt bringt er seine Argumente. Er sagt, ich bin für die Todesstrafe, weil erstens und weil zweitens. Jetzt ist der andere wieder dran. Der andere muss es wieder paraphrasieren. Er sagt, okay, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann bist du für die Todesstrafe, weil da, da, da und da, da, da. Habe ich dich richtig verstanden? Ja, genau. Okay, super. Jetzt darf der Nächste zwei Argumente gegen die Todesstrafe. Dann der andere wieder zwei Argumente dafür. So, und jetzt haben wir auf beiden Seiten vier Argumente ausgetauscht. Das ist schon mal cool, weil du musst die Argumente überlegen, du musst richtig gut hinhören, du musst in der Lage sein, das, was du von dem anderen gehört hast, auch mit eigenen Worten richtig rüberzubringen wieder. Das ist extrem schwierig, weil wir schon uns die nächsten Argumente überlegen, wenn wir gleich wieder dran sind. Und das geht nicht. Du musst erst zuhören. Wenn du nicht richtig zuhörst, kannst du es nicht richtig wiedergeben und dann kommst du nicht zu deinen nächsten Argumenten. Eine mega gute Übung. So, und jetzt kommt die Steigerung. Jetzt bist du vielleicht tief in deinem Herzen wirklich gegen die Todesstrafe. Dann ist das ja nicht schwer, oder? Du musst ja nur deine Meinung vertreten. Und jetzt stell dir vor, du bist tief in deinem Herzen gegen die Todesstrafe und jetzt wechseln wir. Du hast vier Argumente gebracht, warum du gegen die Todesstrafe bist. Der andere vier dafür. Jetzt bist du dran. Vier Argumente, warum du für die Todesstrafe bist. Und diese vier Argumente müssen neu sein. Es dürfen nicht die sein, die schon mal verwendet wurden. So, und dann lieferst du wieder zwei. Warum du jetzt für die Todesstrafe bist. Voller Energie, mit voller Überzeugung. Jeder muss spüren, du bist dafür. Dann wieder paraphrasieren, da ist der andere dran. Der andere, der vorher für die Todesstrafe war, muss jetzt dagegen argumentieren, mit neuen Argumenten. Hammer. Eine Mega-Übung. Du musst so konzentriert sein, du musst so eine Kontrolle über deinen Geist in dem Moment haben, du musst so im Hier und Jetzt sein und du musst im Kopf noch so flexibel sein, dass du dir neue Argumente einfallen lässt. Das ist die Übung. So, und du kannst diese Übung mit allen möglichen Themen machen. Ich mache sie gerne, wenn ich das mit Teilnehmern gemacht habe in der Vergangenheit. Ich mache sie gerne mit der Todesstrafe. Todesstrafe ist ein gutes Beispiel. Ist echt anspruchsvoll. Tempolimit ist auch cool. So, und jetzt können wir alles Mögliche machen, ne? Sex vor der Ehe oder dafür oder dagegen. Monogamie dafür oder dagegen. Das kann so viele Sachen aus dem Alltag nehmen. Ist wirklich crazy. So, diese Übung sorgt dafür, dass du unheimlich schnell im Kopf bist. Ich habe diese Übung sehr, sehr oft trainiert. Sowohl mit Teilnehmern als auch ich selbst als Teilnehmer. Und ich bin auch ganz oft eingesprungen in solche Übungen. Ja, wenn dann ein Teilnehmer gesagt hat, ja, aber da komme ich nicht weiter, wie soll denn das gehen? Sage ich, alles klar, lass mich mal machen. Und dann habe ich seine Position übernommen, sage, was ist das Thema? Okay, was waren die Argumente? Los geht's. Und dann bin ich da eingestiegen. Ich bin da unendlich schnell. Und das hat mir in meiner Trainerkarriere extrem geholfen. Ich habe beispielsweise mal ein Unternehmen ein Stück weit begleitet, nur kurz. Das ist ein Hersteller von Kaffeeautomaten. Und die bieten eine Kaffeeautomaten-Flatrate an für ihre Kunden. Und ich trinke keinen Kaffee. Ich habe mit 14 mal Kaffee probiert und Kaffee schmeckt mir nicht. Ich genieße den Duft von Kaffee, aber trinken, no way, no way. So, und jetzt bin ich bei denen und mache mit denen die Argumentation, warum der Kaffeeautomat und warum dieser Kaffee so mega ist. Und das ist geil. Diese Übung, Mitte der 90er, das erste Mal trainiert, sorgt dafür, dass ich mich sofort auf den Standpunkt des anderen setzen kann. Oder, da kann ich, glaube ich, den Namen sogar nennen, das ist, glaube ich, der größte oder zweitgrößte Fleischproduzent in Deutschland oder in Europa, Tönnies. Tönnies in Gütersloh. Für die habe ich auch mal was gemacht, ja. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich für die gearbeitet habe, habe ich kein Fleisch gegessen. Ich habe 19 Jahre lang kein Fleisch gegessen. So, und jetzt musst du mit denen die Argumentation durchspielen, wie die ihr Fleisch richtig verkaufen. Und du musst das mit voller Überzeugung machen, auch wenn ich selber jahrelang kein Fleisch gegessen habe und auch in dem Moment kein Fleisch esse. Und ich weiß noch, in der Pause gab es dann Würstchen, Frikadellen und Wurstbrötchen. Und ich habe einen Apfel gegessen. Ja, so, was ist das Learning daraus? Das Learning ist, du musst rhetorisch, intellektuell in der Lage sein, ganz schnell die Position des anderen einzunehmen und zu verstehen. Und das ist extrem wichtig für jeden Verkäufer. Und deswegen sind diese Rollenspiele für Verkäufer so wichtig. Immer mal wieder die Rolle des Kunden einzunehmen, der dagegen ist. Die Rolle des Verkäufers, der dafür ist. Und diese Rollen dann auch immer mehr wieder zu switchen. Ein richtig guter Verkäufer ist in der Lage, sich in Sekunden in die Situation des Kunden hereinzuversetzen. Das sieht, also wenn du jemals bei mir auf einem Seminar warst und hast gesehen, wenn ich mit dem Publikum Dialoge fingiere oder Rollenspiele mache, dann wunderst du dich, wie schnell ich mich in diese Branche, in diesen Anbieter reinversetzen kann. Ja, 34 Jahre. Ich habe in 34 Jahren alles gesehen. Und ich habe mir dann gemerkt, wie die argumentieren und was die Kunden für Kaufmotive haben. So, und das ist eine wichtige Übung. Das musst du auch machen. Apropos Übung. Also erstens, mach das. Meine Sales-Leute machen das morgens im Kickoff. Die machen Rollenspiele. Und diese Rollenspiele halten dich schnell und flexibel im Kopf. Das ist extrem wichtig. Rollenspiele hat nichts mit Schauspieler zu tun. Das hat was mit Dialoge und Kommunikation simulieren zu tun. Okay. Also mach das. Und wenn du sagst, ich würde das gerne mal 3 Tage lang die ganze Zeit beobachten und selber machen, dann gibt es Umsatzextrem 2. Das bieten wir Ende des Jahres an. Das haben wir jetzt 2 Jahre lang nicht angeboten. Jetzt ist es mal wieder Zeit. Und bei Umsatzextrem 2, das Trainingslager, da hast du insgesamt 16 Stationen, an denen du die rhetorischen Taktiken, Techniken, die du bei mir lernst in Umsatzextrem 1 oder im Bestseller-Training, dann hast du die Möglichkeit, die dort zu üben und umzusetzen und dir ein Feedback zu holen. Und das ist extrem wertvoll. Die Teilnehmer sind jedes Mal mega begeistert. Es gibt gar nicht viel neuen Content. Es gibt vielleicht 20-30% neuen Content. Der Rest ist üben, üben, üben. So. Also jetzt weißt du, was du tun musst. Erstens, Vertriebsoffensive Tickets, Bonn und Hamburg. Und zweitens, wenn du schon mal bei Umsatzextrem 1 warst, wenn du das Bestseller-Training durchgearbeitet hast, dann bist du qualifiziert, in Umsatzextrem, dem Trainingslager, dabei zu sein. Wenn du weder das eine noch das andere gemacht hast, macht es keinen Sinn. Macht es keinen Sinn. Weil wir das als Grundlage nehmen. Wir setzen das voraus. Genau. So. In dem Sinne. Ich freue mich auf eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es dir 5 Sterne wert ist. Wo auch immer du diesen Podcast genießt. iTunes, Spotify und Co. Und noch cooler ist, wenn du es natürlich teilst in Social Media. Also irgendwie ein Post bei Instagram wäre cool. Oder bei LinkedIn. Mich gerne verlinken, damit ich es auch teilen kann. Und dann kriegst du ein bisschen Reichweite von mir. Genau. In dem Sinne, liebe Grüße und fette Beute.